Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Franz Schubert war ein großer Klavierkomponist. Er bewunderte Beethovens Kunst und obwohl die beiden einige Jahre in derselben Stadt gelebt hatten und sogar gemeinsame Bekannte hatten, sind sie sich kaum begegnet. Beethoven beherrschte damals das Konzertleben Wiens und fand in ganz Europa Gehör, während Schubert über seinen Freundeskreis der Musiker und Literaten kaum aus Wien herauskam. Heute befinden sich die Gräber von Schubert und Beethoven am Wiener Zentralfriedhof, und zwar nebeneinander. Das wirkt jetzt vielleicht ein wenig seltsam, dass ich am Beginn einer Podcast-Folge über das Ende zweier großer Komponisten spreche, aber es gibt einen Zusammenhang zu dem Werk, das wir heute besprechen. In Beethovens Sterbejahr 1827 begann Schubert mit der Komposition seines Trios in S-Dur für Klavier, Violine und Cello. Heute zählt es zu den wichtigsten und größten Stücken der Trio-Literatur. Herzstück ist der zweite Satz, eines jener klassischen Werke, die aufgrund von Verwendung in einigen Filmen große Bekanntheit erlangt haben. Meist wird die Musik bei traurigen Szenen eingesetzt und schon Robert Schumann umschrieb diesen zweiten Satz als einen Seufzer, der sich bis zur Herzensangst steigern möchte. Ja, man könnte diese Musik als traurig bezeichnen, zumal die Grundtonart C-Moll ist. Kleine Bemerkung am Rande, Schuberts vierte Symphonie, die Tragische Symphonie, war seine erste in einer Moll-Tonart, ebenfalls in C-Moll, so wie auch Beethovens fünfte Symphonie. Es wurde hier ja schon öfters über C-Moll gesprochen und mit diesem Thema sind wir auch wirklich noch lange nicht fertig. Aber jetzt mal zurück zum zweiten Triosatz. Wir wissen, dass das Thema tatsächlich auf ein schwedisches Volkslied zurückgeht. Schubert soll es bei einem Hausmusikkonzert der Schwestern Fröhlich gehört haben. Der schwedische Tenor Isaac Albert hat das Lied gesungen »Se sollens Junker«, »Sieh die Sonne untergehen«. Wir werden dieses Lied später auch noch hören, aber zuerst hier der Beginn dieser wunderbaren Kammermusik. Für die einen mag es tragische Trauermusik sein, die anderen hören vielleicht einfach die Sonne untergehen.
Thank you.
Der Pianist Christopher Hinterhuber unterrichtet Klavier-Konzertfach an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ein wichtiger Teil seiner Konzerttätigkeit ist die Kammermusik mit dem Altenberg Trio Wien. Das ist ein Ensemble, das die Weitergabe der Tradition über Generationen lebt. 1984 als Wiener Schubert Trio gegründet und 1994 neu als Altenberg Trio weitergeführt. Als Trio in Residence der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien ist es seit nun nahezu 40 Jahren ein wesentlicher Fixpunkt des Wiener Kulturlebens. Christopher, auf der Website vom Altenberg Trio steht, kein Trio ist, es wird, dieses seit 1994. Ich finde, das sagt alles über die Besonderheit einer engen kammermusikalischen Zusammenarbeit aus. Und jetzt würde ich gern wissen, die Tradition, die hier seit Jahrzehnten weitergegeben wird, betrifft das auch die Notizen im Notenmaterial?
Nein, die Notizen im Notenmaterial sind quasi privat und auch die Musiker, die sozusagen Teil dieses Trios sind und waren, die sind ja auch durchaus sehr unterschiedlich. Unser Leitspruch, kein Trio ist, sondern es wird, das bezieht sich einfach auf die Arbeitsweise. Es ist, selbst wenn man ein Trio wie das Es-Dur-Trio von Schubert etliche Male gespielt hat, dutzende Male, man muss es eigentlich quasi immer neu empfinden und man muss ja in der Kammermusik vor allem auch zuhören und es ergeben sich da neue Dynamiken eigentlich bei jeder Aufführung. Also es wäre eigentlich fatal, wenn man eine Version quasi probt und dann immer reproduziert, also gerade bei Musik wie Haydn oder so ist es undenkbar, weil ein gewisser spontaner Faktor ist einfach unabdingbar für diese Musik. Bei Schubert natürlich, man muss sich gemeinsam überlegen, was die Interpretation betrifft und man hat dann gewisse Richtungen. Aber wenn dann jetzt mal ein Tempo langsamer ist in einer Aufführung, dann ist es eigentlich nur spannend. Also es kann nicht, sonst wäre die Musik wie ein Museum, das ein starres Gebilde ist, aber gerade solche Meisterwerke sind ja lebendige oder lebende Organismen und da muss man quasi immer neu dran arbeiten. Da bezieht sich ein bisschen unser Leitspruch.
Ja, das heißt, es ist eigentlich eine Aufnahme von einem Live-Konzert wieder ganz anders zu bewerten als eine Studioaufnahme.
Natürlich, absolut. Also ich bevorzuge eigentlich mittlerweile absolut Live-Aufnahmen, wenn sie gelungen sind und schön aufgenommen sind. Weil die Spannung natürlich auch höher ist als in einer Studioaufnahme. Also wir haben vor 2 Jahren ein Haydn-Trio CD gemacht, übrigens auf Schloss Weinzierl, wo unser Festival auch stattfindet und wo die Streichquartette eigentlich von Haydn zuerst entstanden sind, also ein irgendwie anregender Ort sowieso. Trotzdem, man merkt dann bei einer CD-Aufnahme, es ist sehr, sehr schwierig, das genauso spontan einzufangen wie im Konzert. Und wir haben dann teilweise, wir waren dann so unzufrieden, vorerst mit dem Ergebnis. Wir haben uns dann Live-Aufnahmen von uns selbst angehört und davon inspirieren lassen für die Aufnahme. Weil es ist, wie gesagt, also die Spannung und die Spontanität ist dann oft sehr wichtig.
Ja, und vor allem die Tagesverfassung, die natürlich bei einem Konzert irgendwie auch anders vorbereitet ist, als wenn man den ganzen Tag im Studio sitzt.
Ja, nein, ich fand immer spannend, Svatoslav Richter hat ja immer auch dasselbe gesagt. Also er hat gesagt, ich glaube über seine Aufnahme von der Wandererfantasie von Schubert, dass es sehr schwierig ist aufzunehmen, und ganz besonders Schubert übrigens, weil man bei einem Konzert denkt man immer nach vorne. Man denkt immer, es gibt einen gewissen zeitlichen Ablauf und man denkt wirklich nach vorne. Bei einer Aufnahme denkt man immer nach hinten. Man denkt, war das eigentlich gerade okay, was ich gespielt habe? Oi, das war vielleicht ein bisschen nicht so gelungen. Und das stört natürlich den Ablauf von dem, was kommt. Und also auch rein psychologisch. Und da muss man ein gewisses Mindset entwickeln. Auch bei einer Aufnahme zum Beispiel eine Strategie wäre, dass man Freunde bittet, einfach zuzuhören.
Ja, und ins Studio als Publikum kommen dann.
Genau, richtig. Das wäre fast die
Ja, ich komme. Wenn ihr das nächste Mal ins Studio geht, dann
ja,
bin ich
sehr gerne
Publikum dabei. Ja, also die erste Einspielung, die wir gehört haben, die war eben noch das Wiener Schubert-Trio. Mhm. Also deine Vorgänger Boris Kuschny an der Geige, Martin Hornstein am Cello und Klaus-Christian Schuster am Klavier. Und du hast es jetzt vorhin schon gerade irgendwie angesprochen, dass diese Interpretationsunterschiede, speziell jetzt bei dem Schubert-S-Dur-Trio, schon anders sind, wenn man damals und heute vergleicht. Aber glaubst du, kann das auch was mit dieser ganzen politischen Situation zu tun haben? Ich finde nämlich, dass diese Musik deshalb so berührt, weil Schuberts Ausdruck viel von der eigenen, von seiner Persönlichkeit abbilden wollte. Und man hatte zwar damals in seiner Zeit nicht so diesen globalen Blick auf die Welt, aber ich glaube, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen frustrierend, aber wir haben alle irgendwie so diese Politikverdrossenheit und wie es gerade ausschaut in der Welt und so. Und jeder will sich irgendwie verstecken und viele Leute wollen gar nicht mehr Nachrichten lesen. Ist das nicht doch eine Ähnlichkeit zu damals oder kann man das überhaupt nicht über die Interpretation drüber stülpen?
Ich glaube, das sind schon verschiedene Ebenen ein bisschen, aber wie du richtig sagst, also ich finde, Schubert ist eigentlich Musik, die auf phänomenale Weise sofort berührt. Also dass diese Eigenschaft hat einfach diese Musik. Also wenn auch zum Beispiel Arthur Schnabel hat gesagt, also über Beethoven, aber auch über Schubert, diese Musik ist quasi immer tiefer als man sie oder größer als man sie selbst spielen kann oder abbilden kann. Also es gibt eigentlich, das ist wie ein Brunnen, wo es kein Ende gibt. Also es ist, gibt doch insofern immer etwas Neues zu entdecken. Und es ist auch ein großer Teil und Reiz dieser Musik ist das Rätselhafte, das Geheimnisvolle. Also wir haben zum Beispiel letzte Woche mit dem Altmärk-Trio das Notturno von Schubert gespielt. Das ist ja auch ein Stück, das ein bisschen rätselhaft ist, weil es ist relativ monoton. Es gibt diese zwei Mittelteile und man kann es gut nachvollziehen, dass er das aus dem B-Dur-Trio dann als langsamen Satz wieder rausgenommen hat, weil es ein bisschen zu monolithisch ist vielleicht. Aber auch das ist, in der Probe kommt einem das irgendwie monoton vor, man hat das Gefühl, man muss unbedingt sehr viel machen. Aber wenn man dann in der richtigen Stimmung, Atmosphäre, das und wenn denn eine Stille da ist, vor allem vom Publikum, dann diese Musik beginnt gewissermaßen zu schweben. Und das ist natürlich etwas sehr Schönes.
Das S-Dur-Trio entstand zur selben Zeit wie Schuberts Winterreise, der Liederzyklus über einen einsamen Wanderer ohne Heimat und Ziel, der durch Eis und Kälte irrt. Und wenn man jetzt den Beginn des zweiten Satzes hört, also eben nur diese Introtakte vom Klavier, bevor das Cello einsetzt, dann hört man hier schon auch irgendwie diese Idee vom Wandern durch. Musik dieses, ich nenne es jetzt mal Wandermotiv oder diesen Wanderrhythmus, der wird nach dem ersten musikalischen Ausbruch von den beiden Streichern übernommen. Und wir hören uns das jetzt auch gleich an. Aber zuerst möchte ich gerne noch wissen, hast du dieses Werk eigentlich schon einmal auf einem Hammerklavier gespielt?
Nein, ich muss gestehen, auf einem Hammerklavier habe ich es noch nicht gespielt. Also,
hat sich nicht ergeben oder interessiert es dich nicht?
Es
oder?
Interessiert mich auf alle Fälle, nur es gehören dann eben mehrere Voraussetzungen dazu. Dann müssen ja die Streicher auch Darmsaiten verwenden. Und da muss dann wirklich alles zusammenpassen, bis hin zum Raum, wo man das auch spielt oder aufnimmt. Mhm. Und also ich habe von anderen Klaviersolowerken von Schubert, die habe ich schon auf dem Hammerklavier gespielt, zum Beispiel die große A-Moll-Sonate, Deutschverzeichnis 845. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Bevorzuge ich dann doch das moderne Klavier mit all den dynamischen und farblichen Möglichkeiten. Man muss sich einfach inspirieren lassen vom Hammerklavier. Also zum Beispiel bei Schubert, wahnsinnig wichtig für uns am Klavier ist das Pedal. Und ich habe zum Beispiel diese Erfahrung von Solowerken, da habe ich herausgefunden, dass so ein kurzer Klang, wie wir heute am modernen Klavier produzieren können, also wenn wir eine Taste ganz kurz anschlagen, den gibt es ja gar nicht am Hammerklavier, weil es gibt immer eine gewisse Grundresonanz. Die Dämpfer sind viel leichter, also die das Pedal quasi, die Saite abdämpfen. Und der Ton klingt immer ein bisschen mehr nach. Und das Schubert kannte einfach nur diesen Klang. Und das kann man eigentlich am modernen Klavier nur mit einem sehr raffinierten halben Pedal, Viertelpedal so ein bisschen simulieren. Aber das muss man auch so machen, weil sonst ist der Klang oft zu nackt oder sowas.
Ja, ich glaube, es ist Geschmackssache und letztendlich auch natürlich so eine Sache von Hörgewohnheit. Weil ich habe schon eine historische Aufnahme gefunden, wo mit historischen Instrumenten gespielt wird. Und zwar Daniel Seppek auf der Violine und Roel Diltjens am Cello und Andreas Steyer am Klavier.
Genau, ja.
Und er spielt auf einer Nachbildung eines Wiener Hammerflügels aus dem Jahr 1827. Mhm. Und das ist schon wirklich ganz anders.
Natürlich ist es ganz anders, ja. Ich habe mich übrigens mit dem Andreas Steyer darüber unterhalten, der war zu Gast an der MDW im Jahr 2021, glaube ich. Und da haben wir über verschiedene Dinge uns unterhalten und auch über diese Aufnahme.
Über diese Aufnahme. Was hat er gesagt? Also ich meine, wenn du es jetzt so schnell...
Er hat eigentlich nur gemeint, dass es... er ist natürlich eine ganz andere Richtung, aber ist sehr, sehr interessant, also auch klanglich, dass es für ihn ein absolutes Muss ist, das auf dem Hammerklavier zu spielen, weil das moderne Klavier viel zu glockig ist für viele Bereiche. Es ist, glaube ich, eine Frage der Hörgewohnheiten. Also ist auf jeden Fall die Transparenz am Hammerklavier ist ein bisschen eine Inspiration, denke ich. Also, und was im Klaviertrio ja sowieso immer ein Thema ist, die Balance. Das ist natürlich auch wahrscheinlich leichter und natürlicher zu realisieren am Hammerklavier. Und manche Dynamiken muss man ja heutzutage anpassen, die in der Partitur stehen. Wenn da ein Fortissimo steht und die Streicher haben vielleicht nur Forte, dann wird das in den meisten Fällen wahrscheinlich zu viel sein. Manchmal muss es zu viel sein, aber manchmal sollte es nicht zu viel sein.
Thank you.
Du sagst ja auch, dass dieser zweite Satz oft zu langsam gespielt wird von einigen Ensembles. Mhm. Wieso? Weil es ist ja ein Andante con moto, also gehend mit Bewegung, so kann man das irgendwie genau übersetzen. Das heißt, es ist keinesfalls langsam. Also wieso halten sich so viele Kolleginnen und Kollegen nicht an diesen Notentext?
Ich glaube, das ist genauso wie bei den späten Beethoven-Sonaten zu verstehen, dass einfach aus dem, diese Musik ist natürlich auch sehr romantisch, ne, in klassischem Gewand, wenn man so will. Und wenn man zum Beispiel in die Romantik dann weitergeht, natürlich gibt es ja sehr, sehr langsame Tempi und es funktioniert teilweise auch, es funktioniert für diesen Satz nicht ganz, weil die Struktur dann auseinanderfällt, weil sozusagen der ganze Satz ein bisschen auseinanderfällt. Und wie du sagst, dieses Gehende, dieses Wandernde, das ist ja ein ganz, bezeichnendes Element von dieser Musik. Also und wenn das sozusagen nicht mehr wandert, sondern stehen bleibt, dann gibt es ein Problem. Ne? Mhm. Aber genauso wie Opus 111 von Beethoven, wo der zweite Satz über die Jahrzehnte Interpretationsgeschichte immer langsamer geworden ist, dann genauso kann man auch verstehen. Und bis zu einem gewissen Grad hält die Musik ein bisschen auch aus, eine Flexibilität, aber es gibt dann den Moment, wie gesagt, wo die Struktur auseinanderbricht.
Mhm. Ich finde das immer ganz schön. Rudolf Buchbinder hat ja auch gesagt, spielt das, was in den Noten steht. Das ist schon schwierig genug.
Absolut.
Und ich will ja eigentlich das Werk, was wir jetzt besprechen, nicht so wahnsinnig klein zerlegen. Aber ich habe schon eine Stelle gefunden, die sehr schön zeigt, wie unterschiedlich man interpretieren kann, was die Lautstärke betrifft. Mhm. Und zwar hören wir jetzt ein und dieselbe Stelle, zuerst vom Wanderer-Trio gespielt. Mhm. Und zwar geht es hier um einen Übergang, wo in den Noten steht, also wirklich, man muss ganz, ganz leise spielen und dann kommt ein plötzliches Forte. Und die machen aber ein Crescendo, das heißt, die werden lauter, bevor dieser laute Moment kommt. Dieselbe Stelle jetzt ohne diesen Crescendo. Kommt es jetzt dazu, dass ein und dieselbe Stelle, ich habe zwei verschiedene Notenausgaben, ich habe die Hinle-Ausgabe angeschaut und die Universal-Edition, da steht kein Crescendo drinnen. Und dann frage ich mich, okay, warum gibt es jetzt ein Ensemble, das das macht?
Das ist eine gute Frage. Also gerade um dieses Trio gibt es eine rätselhafte detektivische Geschichte, was die Ausgaben und die Änderungen betrifft, also dann speziell zum vierten Satz, vielleicht können wir später darüber noch sprechen. Das ist ja das einzige Werk von Schubert, das außerhalb von Österreich verlegt wurde, zu seinen Lebzeiten, nämlich, glaube ich, beim Verlag Probst in Leipzig. Mhm. Und er hat auch gehofft noch auf ein besseres Angebot von Schott, auch in Deutschland. Und das hat nicht geklappt, weil sie vermutlich das Trio dann zu lang gefunden haben. Das ist ja auch ein eigenes Thema. Ja. Aber er hat dann noch einige Dinge geändert. Und es gibt jetzt auch die Geschichte, da müsste ich selber nachlesen, es wurde das Autograph gefunden, ich glaube so in den 70er oder 80er Jahren. Und das ist für mich dann...
In den 1970er Jahren?
Ja, genau.
Gar nicht so lange her.
Gar nicht so lange her. Ich müsste es aber, wie gesagt, auch wieder nachlesen. Ja. Da bin ich jetzt nicht ganz firm, was die Jahreszahl betrifft. Deshalb zum Beispiel ältere Ausgaben haben da eindeutig einen Nachteil. Also ich glaube, die Händle-Ausgabe hat lange eben auf einer Erstausgabe basiert. Und man kann dieses Autograph ja mittlerweile auch kaufen. Es gibt ein sehr schönes Faksimile von Händle übrigens. Mhm. Da kann man wirklich sehr, sehr gut nachlesen, wie das ursprünglich notiert war und vielleicht was dann auch geändert wurde. Und in dem Fall, die Stelle, die du gerade gespielt hast, gibt es tatsächlich ein eindeutiges Crescendo in Schuberts Autograph. Mhm. Da insofern würde ich dann die Version bevorzugen, die ein Crescendo macht. Natürlich, die Aufnahme mit dem Trio Wanderer, die wir zuerst gehört haben, die machen ein sehr großes und sehr langes Crescendo. Das steht eigentlich auch wieder nicht in den Noten. Ne?
Ja, nur einen Takt davor.
Genau,
wir haben es uns gerade angeschaut, ja.
Man muss wirklich versuchen, eigentlich zu rekonstruieren. Man kann das eigentlich heutzutage recht gut. Wie gesagt, es gibt die Originalhandschrift jetzt auch. Ich glaube, im Internet gibt es sicherlich auch irgendwo zu finden. Da kann man dann eigentlich nachlesen, wie das notiert ist von Schubert und möglicherweise so gemeint.
Ne? Es ist ein bisschen eine Schatzsuche, ne? Wo man dann nicht sicher ist und wo schauen wir nach und dann findet man das und dann hat man das große Aha-Erlebnis. Ich bin jetzt fast ein bisschen erleichtert, weil ich finde, die Stelle ist viel leichter zu spielen, wenn man ein Crescendo machen kann.
Ja, man muss sich wahnsinnig bemühen, das zu unterdrücken,
ja,
quasi. Fast
so
wie ein Hustreiz
Natur.
Oder sowas.
Ja, genau.
Und dann, ja. Weil es ist, es gibt dann, aber wie gesagt, man sollte, glaube ich, nicht zu früh das Crescendo machen, weil sonst ist es eine Spur zu banal.
Mhm. Das heißt, welche Notenausgabe bevorzugst du jetzt?
Also
weil du spielst ja nicht aus dem Originalautograph.
Das ist leider viel zu schwer zu lesen, ja. Und das wäre schwierig. Ich bevorzuge eigentlich jetzt Bärenreiter bei. Da gibt es diese neue Schubert-Ausgabe, sowohl von allen Klaviersonaten als auch von den Kammermusikwerken. Und die denke ich, sind ein bisschen mehr up-to-date. Vor allem bei diesem Trio gibt es leider in der Händle-Ausgabe die nach wie vor sehr, eigentlich fast unverzeihliche Entscheidung, den letzten Satz nur zu reduzieren auf die gekürzte Fassung. Vielleicht können wir nur später.
Ja, wir kommen ganz sicher noch darauf zu sprechen.
Und deshalb, also Bärenreiter ist da ein bisschen genauer, weil sie zumindest beide Optionen nebeneinander abdrucken. Und das ist meine persönliche.
Ja. Danke für den Tipp. Also an alle Trios da draußen, Bärenreiter wird von dir bevorzugt.
Mhm. Man muss nur aufpassen bei den Akzenten. Da hat Bärenreiter ein bisschen eine Pauschalisierung und da kann man aber sehr leicht im Autograph nachschauen. Schubert hatte die Angewohnheit, die Akzente sehr groß zu notieren, vielleicht im Schwung und so weiter. Und da muss man manchmal ein bisschen schauen, weil manchmal hat ein Akzent, wie er bei Bärenreiter fast immer sehr klein abgedruckt ist, auch eine andere Bedeutung, nämlich wie ein Vorhalt oder wie ein Decrescendo.
Mhm.
Und da muss man ein bisschen vergleichen.
Dass man es nicht falsch interpretiert, den
genau,
Akzent.
Sowieso muss man aufpassen mit den Betonungen, mit den Akzenten bei Schubert. Auf keinen Fall wörtlich nehmen. Es hat auch dann, ein Akzent kann ja auch ausgedrückt werden durch Timing zum Beispiel. Muss nicht immer eine Betonung sein. Oder er wollte vielleicht manchmal nur zeigen, schau, pass auf, hier sind wichtige Noten oder hier ist eine wichtige Stimmführung. Das heißt nicht automatisch, dass diese Noten immer betont sein sollen, wie ein Sforzato, also wie eine richtige Betonung.
Hören wir uns mal dieses vorhin erwähnte schwedische Volkslied an, Sisolens Junker. Damit wir aber diese Ähnlichkeit auch heraushören, noch einmal ganz kurz den Anfang vom Trio. Jetzt direkt das Lied, es singt der Bassist Werner Bind und am Klavier Wolfgang Brunner.
Sie ich wohnen schwinker nie. Bekörder Bergenstopp, vernattenst ist das Kulkur, die flieh aus schöner Hopp. Vorwärts.
Die auffälligste Übernahme ist dieser Oktavfall und gesungen wird hier Farewell, leb wohl heißt das. Was meinst du, ist da jetzt im Lied wirklich die Sonne gemeint?
Es ist wahrscheinlich als Metapher gemeint, so ganz genau, dafür ist mein Schwedisch leider zu schlecht.
Aber gut genug? Also ich meine, wie gut ist dein Schwedisch?
Nein, mein Schwedisch ist ganz, ganz schlecht. Also eigentlich im Sinne von nicht existent.
Ach so wie mein Italienisch.
Aber ich meine, es ist ja ein bisschen phonetisch verwandt mit Deutsch und man kann ja, also ich denke schon, einfach, es ist ein sehr bildhaftes Lied, dieses Volkslied, ne? Und einfach, dass eine untergehende Sonne oder untergegangene Sonne mit einem Abschied dann ein bisschen im gleichen Text vorkommt, es hat dann schon eine sehr starke metaphorische Bedeutung, glaube ich.
Mhm. Ich habe mir die deutsche Übersetzung, weil mein Schwedisch auch eben nicht vorhanden ist, ja, habe ich mir die deutsche Übersetzung angeschaut. Und da heißt es eben, also sieh die Sonne hinter dem hohen Berggipfel versinken, vor den düsteren Schatten der Nacht fliehst du, oh schöne Hoffnung. Dann kommt dieses lebe wohl und dann, und das ist vielleicht die Auflösung, ach, der Freund vergaß seine treue, holde Braut.
Mhm. Ah ja, richtig, ja. Brut, ja.
Mhm. Ja, also das heißt, er verabschiedet sich vielleicht von der Braut und das nicht ist, nur von der Sonne.
Das ist vermutlich dann eine mögliche Erklärung, ja. Genau, wobei auch gerade diese Volkslieder, die können sich ja sehr, sehr entwickeln über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, mhm, und ich meine auch die Tonart und dann vor allem die letzten 8 Takte, wo dann nur noch la 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 gesungen wird, yeah, also vokalisiert dann, es ist schon etwas sehr Melancholisches, denke ich.
Und absolut.
Und das hat den Schubert sicherlich sofort angesprochen.
Aber es ist auch so schön, wenn man dann jetzt das hintereinander hört, was er daraus gemacht hat.
Natürlich.
Wie er diese Volksliedmelodie, die er halt natürlich, wissen wir nicht, ob er die gleich aufgeschrieben hat, wie er es gehört hat. Jedenfalls hat er sich irgendwie gemerkt und dann so verarbeitet. Und das ist einfach ein schöner Einfall gewesen.
Mhm, absolut.
Bevor wir erklären, warum der vierte Satz jetzt im Zusammenhang mit dem zweiten Satz so wichtig ist, hören wir uns jetzt mal noch den Schluss von dem zweiten Satz an.
Thank you.
Ich finde das so wahnsinnig schön. Ich habe irgendwo gelesen, dieses Trio ist tief romantische Sehnsuchtsmusik von heroisch monumentalen Ausmaßen. Mhm. Also heroisch, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt, das kann man wahrscheinlich eher auf die Länge beziehen.
Ja, vermutlich.
Findest du Worte für diese...
Für den zweiten Satz?
Ja, oder? Ja, jetzt speziell, weil wir gerade das Ende vom zweiten Satz gehört haben.
Viele... Also ich würde sagen, eigentlich alle Musik, die, deshalb habe ich vorher das Notturno, diesen Einzelsatz auch erwähnt, die dann, es gibt ja hier im zweiten Satz vom Esto-Trio eindeutige Mittelteile und es kommt dann immer wieder dieses Hauptthema zurück. Und natürlich, das ist Schuberts Stärke gewesen, teilweise auch durch die Länge der Sätze, dass die Zeit sich gewissermaßen auflöst. Und zwar sowohl für die Spieler als auch für die Zuhörer. Also man verliert komplett das Zeitgefühl. Und das ist ein ziemlich beeindruckendes Erlebnis, jedes Mal, finde ich. Also das ist zum Beispiel auch bei der B-Dur-Klaviersonate, die letzte Klaviersonate im zweiten Satz. Da ist es durch diesen... in dem Fall durch die linke Hand, die so beständig ist. Man verliert wirklich jedes Gefühl, wo sind wir eigentlich? Haben wir jetzt 5 Minuten gehört? Haben wir 10 Minuten Musik gehört? Und das ist das, was dann letztendlich auch so berührt, denke ich. Mhm. Und wenn man jetzt am Schluss, nach, ich weiß nicht, fast 10 Minuten oder 9 Minuten oder 8 Minuten, je nach Tempo, angekommen ist, dann man weiß eigentlich nicht mehr, wie lange man diese Musik jetzt schon erlebt hat. Und das vielleicht deckt sich, das ist meine Theorie, ein bisschen auch mit Schuberts persönlicher Empfindung. Dass, ich meine, er wusste ja, dass er wirklich krank war, dass er wusste ja auch im Jahr 1828 oder 27 schon, dass er bald sterben wird. Mhm. Und irgendwie, dass eben die Sätze so unendlich lang und so eine Weite haben, ist dann die ultimative Sehnsucht, etwas nicht beenden zu wollen. Für mich ein bisschen.
Ja, das bringt es genau auf den Punkt. Hm. Nur nicht aufhören.
Ja.
Ja. Ach Gott, dann kriegt sie jetzt noch mehr Traurigkeit.
Es tut mir leid.
Der zweite Satz. Na gut, aber jetzt... was den vierten Satz betrifft, ja. Wir müssen unbedingt den vierten, den können wir auch wirklich nicht auslassen. Wobei natürlich der erste und der dritte auch hörenswert sind. Aber das hat jetzt leider keinen Platz, das machen wir in einer anderen Folge. Mhm. Also der letzte vierte Satz ist eine Zusammenfassung des Gehalts der vorangegangenen Sätze und mischt alle Themen, die alle wirklich auch gut zusammen harmonieren. Und Schubert hat hier eine Geschlossenheit seines Werkes hergestellt, indem er eben einzelne Elemente noch einmal bringt. Und das haben jetzt auch andere Komponisten gemacht, das weißt du wahrscheinlich besser. Er hat das sicher nicht erfunden, oder?
Natürlich, ich meine, der Meister von dieser motivischen Arbeit, wobei ein bisschen auf andere Weise war natürlich Beethoven. Der hat in den Durchführungen wirklich einfach alles verarbeitet sozusagen. Wobei, ich meine, dass im letzten Satz nochmal sozusagen alle Themen kommen, das ist eher eine Idee der Romantik, denke ich. Ne? Mhm. Also
war er doch einer der Ersteren.
Ja, eigentlich schon, ja. Soweit ich das jetzt... Ja. Kann.
Also innerhalb des vierten Satzes kommt das Thema des zweiten Satzes so vor, das erste Mal.
Thank you.
Jetzt kommen wir zu der Kürzung, die du vorher angesprochen hast. Erzähl mal nochmal bitte genau, wie das gekürzt worden ist und wie das auch in den Noten steht, dass es gekürzte Stellen gibt.
Also es gibt ja verschiedene Varianten sozusagen, wie ein Werk Kürzungen erfährt im Lauf der Jahre. Also es war so, im Jahr 1827, um die Zeit herum wurde das Werk ja zum ersten Mal gespielt von Schuberts Freunden, unter anderem dann auch im März 28 zu Beethovens ersten Todestag. Und damals war, soweit ich das jetzt weiß aus dem Kopf, der Musikverein hat noch Konzerte an der Duchlauben gemacht, weil es gab noch nicht das Musikvereinsgebäude, das wir heute kennen. Und die Freunde von Schubert, also es gab diesen hervorragenden Pianisten Karl Bocklet, der auch den Klavierpart gespielt hat damals, die haben Schubert eindringlich zugeredet, dass der letzte Satz einfach zu lang ist. Also das ganze Trio sprengt überhaupt ja sowieso alle Formate, die es bis dahin gab.
In Wahrheit waren die Symphonien ja auch kürzer sogar als das Trio.
Weil
das Trio, wenn das knapp eine Stunde oder länger gedauert hat, die meisten Symphonien waren nach einer halben Stunde
also
vorbei.
Also auch aus heutiger Perspektive, wenn wir an große romantische Werke denken, also das Tschaikowski-Klaviertrio zum Beispiel oder das zweite Trio von Rachmaninow. Selbst alle diese Werke dauern nicht so lang wie die ungekürzte Fassung eben oder mit der ungekürzten Fassung 50 Minuten S-Dur-Trio. Mhm. Und also das ist schon ein ganz besonderes Merkmal dieses ganzen Trios, dass es so lange dauert. Und der vierte Satz ist natürlich insofern besonders. Ich glaube, es ist dieser Idee geschuldet, dass die Themen in dem Fall vom zweiten Satz unter anderem nochmal in andere Konstellationen verpackt werden, dass es so lange sein muss. Also Schubert hat sich dann überreden lassen, insgesamt, ich glaube, an die 200 Takte rauszunehmen, eine Art Durchführung, das sind circa 50 Takte und dann ganz schade sind vor Schluss nochmal 50 Takte und dazwischen fast 100 Takte, hat sich überreden lassen, diese Takte rauszunehmen. Es hing auch damit zusammen, soweit ich weiß, dass er letztendlich dann eine Absage bekommen hat vom Schott Verlag, das Trio zu verlegen. Das wäre für ihn ein sehr wichtiger Erfolg gewesen. Und er hat das dann zusammen mit den Argumenten seiner Freunde ein bisschen darauf zurückgeführt, dass es offensichtlich wirklich zu lang ist und hat dann eben zugestimmt, soweit man das heute nachvollziehen kann, das zu kürzen. Und so wurde es dann bei dem anderen deutschen Verlag Probst verlegt, noch zu seinen Lebzeiten. Und dann ist die ganze Geschichte ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis eben das Autograph wieder aufgetaucht ist. Und da sieht man, wo die ungekürzte Fassung eben ganz klar zu erkennen ist. Und das war ein großes Aha-Erlebnis. Und da sieht man eben, dass es kein Rondo ist. Es kommt ein bisschen wie ein Rondo. Ein Rondo ist ja, wo das Hauptthema immer wieder kommt mit verschiedenen Episoden. In Wahrheit ist es eigentlich eine Sonatenhauptsatzform mit Durchführung und Coda und so weiter. Und das ging sozusagen verloren. Es ist natürlich wirklich sehr lang, der Satz. Wenn man ihn in der ungekürzten Form spielt, dauert er, glaube ich, fast 22 Minuten. Und die gekürzte Form würde das Ganze auf um 5-6 Minuten verkürzen und verträglicher, verdaulicher für Spieler und Publikum machen. Aber da gibt es wirklich eine Tradition im Altenberg-Trio und ich fand auch immer die Argumente meines Vorgängers Klaus-Christian Schuster sehr, sehr zwingend, eben in dieser Hinsicht, dass es eine Sonatensatzform sein muss und dass man erst versteht, wenn die Themen übereinander gestapelt sind, in den herausgeschnittenen Takten, wie das eigentlich gedacht ist.
Das heißt, Schubert hat seine eigene Grundidee verwerfen müssen, weil seine Freunde und Kollegen gesagt haben, das ist zu lang.
Richtig, ja. Also er war sicherlich, das weiß man, auch ein sehr umgänglicher, nicht sehr selbstbewusster Mensch. Mhm. Und er hat dann, also ich nehme mal an, Beethoven hätte das nie gemacht. Also er hätte
sich darüber hinweggesetzt.
Natürlich, ja. Aber er ist dann wirklich offensichtlich selbst unsicher geworden, ob das eine gute Idee ist, da so einen ganz langen letzten Satz. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich für alle Urtextausgaben ein Problem, weil Urtext soll ja immer den Willen des Komponisten abdrucken. Und in dem Fall, man kann sagen, sein Wille war offensichtlich, das zu kürzen. Aber aus heutiger Perspektive kann man nur sagen, es ist aus mehreren Gründen sehr schade.
Ja, zum Beispiel aufgrund einer Stelle, die ich jetzt einspielen möchte. Und zwar ist das eine Stelle, wo Schubert das Trauermarschthema, wenn wir es so nennen, vom zweiten Satz mit diesem fröhlichen Seitenthema vom vierten Satz kombiniert. Und diesen Teil findet man eben auch in der Aufnahme vom Schubert-Trio, also wieder von deinen Vorgängern. Mir gefällt das so gut. Ich finde das so schade, wenn das auf einer Aufnahme fehlt.
Total, ja.
Und weil du vorhin eben Klaus-Christian Schuster zitiert hast, der hat ja gesagt, nun hätte Schubert wissen können, dass aus einer Kathedrale keine Dorfkirche wird, wenn man die Apsis abbricht.
Aha, interessant, ja.
Das steht auf eurer Website auch.
Ach so, steht, ja.
Okay. Ja, das steht. Das finde ich super, weil,
sein Text, ne?
Genau. Das finde ich sehr gescheit, weil man sich irgendwie vorstellen, was da überhaupt kaputt gemacht worden ist mit dieser Kürzung.
Ja, das ist wirklich sehr schade.
Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe den Gedanken, dass es zu lange ist, schon zum Spielen sowieso und zum Zuhören in Wahrheit auch. Man driftet vielleicht ab. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man nicht weiß, was man verpasst, dann kann man das ja auch nicht vermissen.
Natürlich, ja.
Also wir tun da halt jetzt so ein bisschen das zerlegen und natürlich von einer anderen Perspektive als Interpreten auch anders anschauen als der Zuhörer an sich.
Ja, ich glaube, also man kann, glaube ich, relativ objektiv sagen, es ist wirklich zu lang, die ungekürzte Fassung. Ne? Mhm. Also so aus dramaturgischen Gründen, dass ein Satz fast ein Drittel, also wir haben vier Sätze und der letzte Satz dauert sozusagen mindestens ein Drittel der Gesamtzeit, ne? Mehr. Und aber wahrscheinlich, um das auszudrücken, was er ursprünglich wollte, muss es zu lang sein. Es muss diese Längen haben, damit man irgendwie auch, also es gibt ja, wenn wir vom Wandern sprechen, es gibt ja auch Wanderwege, die sind auch relativ lang, ne? Aber man ist dann trotzdem froh, wenn man angekommen ist.
Ja.
Und es ist nicht immer vielleicht am schönsten, wenn man eine Abkürzung nimmt. Ne? Sondern wenn man auch mühselige andere Wege nimmt, dann verendet es ja einen. Ne?
Und
dann,
absolut. Ich finde kurze Wanderungen sowieso eher entbehrlich.
Eigentlich schon. Da kann man gleich im Stadtpark spazieren.
Ja, genau. Stimmt. Zum Schluss, Christopher, wir haben wirklich vieles gesagt, wir haben viel zu wenig gehört und ich möchte wirklich, und das mache ich sonst also nicht in dieser Deutlichkeit, allen Hörerinnen und Hörern nahelegen, sich dieses Trio wirklich von Anfang bis Ende anzuhören, egal in welcher Fassung, weil am Schluss, da wird diese ganze Melancholie überwunden und zwar buchstäblich in letzter Minute oder in den letzten zwei Minuten. Und Schubert bringt uns da in kürzester Zeit in verschiedenste Sphären. Und ich finde, das kann einfach nur er. Also mir fehlen am Ende dieses vierten Satzes, wenn ich das Trio gehört habe, es passiert nicht oft, aber mir fehlen eigentlich die Worte. Mhm. Weil es mich so berührt. Ja, mhm. Und deshalb, das will man dann auch weitergeben irgendwie. Und das ist uns vielleicht gelungen mit dieser Folge, die Leute neugierig zu machen auf das ganze Trio.
Ich hoffe doch, ja. Ja. Das ist wirklich eines der totalen Meilensteine überhaupt der Kulturgeschichte, glaube ich. Ne? Mhm. Vielleicht von allen Herausforderungen technischer und musikalischer Natur, die dieses Trio für die Ausführenden bereithält, die letzten 3-4 Minuten, also wenn wir dann nach S-Dur endlich einbiegen oder gar auf der letzten Seite, dann die zählen eigentlich zu dem Allerschwierigsten, weil erstens, man ist schon ziemlich müde nach 50 Minuten Musik, mindestens 50 Minuten. Und es ist auch bei Schubert natürlich pianistisch nicht sehr bequem. Also es ist furchtbar unbequem, um das direkt zu sagen.
Kann man ruhig so sagen, ja.
Ja, weil das kennt man ja auch von anderen Werken, also wie andere Fantasie zum Beispiel. Er war kein Pianist, auch wenn er sicherlich toll Walzer improvisieren und spielen konnte. Er hatte auch keine Zeit gehabt zum Üben. Also es mhm. ist ja völlig unvorstellbar. Und insofern, es gibt da einige technische Herausforderungen, also Sprünge, also gerade die auf der letzten Seite. Man muss da wirklich ein bisschen physisch aufpassen, fast wie bei einem Marathon. Man ist tatsächlich, die Muskeln sind dann, wenn man 100 Sprünge über 2 Oktaven macht, die werden irgendwann müde. Und dann, man wird ein bisschen steifer vielleicht und da muss man ein paar Strategien entwickeln. Erstens keine falschen Töne zu spielen, das wäre sowieso sehr schade auf den letzten Metern. Aber so auch die Energie und die Kraft zu bewahren. Mhm. Also da muss man einfach, man kann eigentlich das nur herausfinden, wenn man das ganze Trio mehrmals gespielt hat.
Mhm. Ne? Ja, deshalb frage ich dich ja. Wie oft hast du es gespielt?
Ich ungefähr 40 Mal.
Mhm. Wow.
Ja, es ist wirklich ein Erlebnis jedes Mal.
Wer noch mehr über Franz Schubert wissen möchte, der Musiksalon-Podcast der Tageszeitung Die Presse hat ebenso den Kanal Klassik für Taktlose. Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch erzählen in der Folge Wer war Franz Schubert? Ganz viel, was wir heute, Christopher Hinterhuber und ich, nicht besprochen haben. Somit ist diese Podcast-Empfehlung eine schöne Ergänzung zu dieser unserer Folge. Christopher, meine letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Das ist natürlich eine sehr tiefgreifende Frage, aber ich glaube einfach, Musik ist erstens eine globale Sprache. Also man braucht keine Übersetzungsprogramme, man braucht keinen Dolmetscher. Also weil Musik kann man auch verstehen ohne verbale Kommunikation. Und generell Kunst und Kultur, erstens, Kultur bringt Menschen zusammen und nicht auseinander. Also ich meine nur ein Beispiel, ich habe letzte Woche bei einer Ehrung gespielt, hatte mit dem Arnold Schönberg Chor, und da habe ich eben herausgehört, da in dem Chor, ein Spitzenchor, einer der besten Chöre überhaupt, singen 10 Nationen nebeneinander. Und letztendlich Kunst und Kultur kann vieles sein. Das kann und muss auch unterhaltsam sein, sollte uns Freude machen, kann uns zu tieferem Nachdenken anregen, was genauso wichtig ist. Ich glaube letztendlich, Kunst und Kultur macht uns zu besseren Menschen. Und das sage ich aus tiefer Überzeugung, nicht nur, weil ich jetzt selbst Musiker bin, sondern ich glaube, viele, viele Probleme auf der Welt würden kleiner sein, zumindest wenn die Kultur einen größeren Stellenwert hätte.